Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber zum 94. Mal heute.
Und endlich mal wieder zusammen.
Ja, ich wollte mich gerade schon irgendwie hier beschweren. Ich wollte mich gerade schon hier beim Hausmeister beschweren, wen der hier reingelassen hat.
Aber ja. Ich komme jedes Mal rein.
Ja, du kommst jedes Mal rein.
Aber Mario haben wir nicht wiedererkannt.
Kurt Krömer sagt immer, mal schauen, wen uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Es ist ja, Mario.
Tatsächlich, ja. Ich sitze auch wie bei Kurt Krömer schon drin im anderen Kämmerchen und ihr beide davor.
9 Monate ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen aufgezeichnet haben. Die Zlatan Ibrahimovic-Folge war es.
Ja, wir haben nicht wie Rapunzel aus dem Turm, aus dem WhatsApp-Fenster befreit.
Ja, schöne Haare.
Ja, ich habe sie runtergelassen. Seit 9 Monaten nicht geschnitten, es hat sich gelohnt.
Es fühlt sich gut an, auch wenn es gerade ein bisschen warm ist hier bei mir unterm Dach, muss ich zugeben. Den Ventilator mussten wir ausmachen, weil zu laut. Aber sonst, es fühlt sich gut an. Ich freue mich auch sehr auf die Folge heute, weil das diesmal für mich ein blinder Fleck ist. Wir haben ja vorher immer drüber in den vorherigen Folgen über die 80er gesprochen, die für viele so ein bisschen unbekannt waren. Das heute, ich kann mich noch dran erinnern, aber ich glaube, das ist so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung gewesen. Ich habe das versucht zu verdrängen, auszublenden, denn es geht um ein etwas düstereres Kapitel in der deutschen Fußballgeschichte.
Durchaus. Wir sprechen heute über den oft zitierten deutschen Tiefpunkt des Fußballs. Der schöne Begriff, die Rumpelfüßler, ist damals geprägt worden von der Presse. Und ja, Olli, wenn du sagst, du hast da so einen blinden Fleck, ist ja oft so, dass man über die weniger erfolgreichen Turniere nicht mehr so viel spricht. Das wollen wir heute natürlich ändern und mal dieses Turnier, die EM 2000, Revue passieren lassen. Es war ein sehr frühes Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde und es war vor allem auch ein Turnier, das, wenn man streng genommen auf die Entwicklung des deutschen Fußballs schaut, auch so ein bisschen der Auftaktpunkt war. Denn nach diesem Debakel hat man nochmal einige Strukturen verändert im deutschen Fußball. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil es uns ja bis heute begleitet. Und das wollen wir nicht alleine besprechen, sondern holen uns gleich unseren lieben Freund und Podcast-Kollegen von MML, Lukas Vogelsang, dazu. Wir wollen jetzt erstmal über die Ausgangslage sprechen, denn wir hatten in der letzten Folge noch die Euro 96, die großen Helden. Football is coming home.
Das ist noch nicht lang her gewesen. Ne?
Überhaupt
also
nicht
nur eine Woche, sondern in dem Fall auch einfach nur ein Turnier.
Für mich kommt das aber so vor, als wären die einen Spieler komplett raus gewesen und da wären komplett andere dabei gewesen, obwohl das nur 4 Jahre waren. Und normalerweise überlappt sich das ja in Karrieren so häufig, dass man bei 3 oder 4 Turnieren am Stück dabei ist.
Wir gehen natürlich auch gleich auf den Kader ein. Die Frage, wer dieses Turnier wo und wann gesehen hat, können wir uns bei dir schon mal sparen, denn du hast ja eh alles vergessen. Mario, du bist 2 Jahre jünger als ich. Wahrscheinlich warst du 12, 13? Also ich weiß nicht, ob
ich war 12.
Mit deinem großen Fußballsachverstand damals schon sehr viel analysieren konntest?
Ja, natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt kaum mehr was, außer wo ich das Finale gesehen habe und auch wie das entschieden wurde. Das ist so das Erste, was mir einfällt bei der EM. Ich weiß noch, dass der Ball Terrestra hieß, weil ich den gekauft habe.
Eieiei, Terrestra.
Ja. Schöner Name, so klingt irgendwie auch ein gutes Rennpferd, oder?
War das dieser silbrige?
Mhm. Der hieß, glaube ich, auch Terrestra, nicht Silver Linings, das war der Film, aber irgendwas Silverstar oder Silberschweif. Terrestra Silberschweif.
Ja, wunderschöner Name, wie so ein Pferd.
Ja, eben, wir bleiben dabei.
Was bei uns allen noch sehr präsent ist, ist das Ausscheiden bei der WM 1998. Viertelfinale gegen Kroatien, Christian Wörns, wir erinnern uns. Aber ansonsten ist vor allem sehr viel beim deutschen Fußball hängen geblieben, denn nach diesem großen EM-Titel 96 war man 98 ausgeschieden und Bertie Vogts hatte kurz darauf gesagt, ist gut gewesen, adieu, Feierabend. Der Deutsche Fußballbund macht natürlich immer ein Riesenthema dann daraus, wenn es darum geht, einen neuen Bundestrainer zu suchen und im besten Falle auch zu finden. In dem Fall, muss man sagen, hatte der DFB nicht nur das Anliegen, einen neuen Trainer zu finden, sondern sie wollten auch den deutschen Fußball umkrempeln. Sie wollten einen Neuaufbau starten. Egidius Braun, der damalige Präsident, sprach sogar von einer Revolution. Aber der Auftakt für dieses Vorhaben hätte kaum peinlicher sein können.
Jupp Heynckes, der als Kandidat für den Trainerposten bei der deutschen Fußballnationalmannschaft im Gespräch war, steht nicht zur Verfügung. Das teilte der ehemalige Teamchef von Real Madrid dem DFB mit. Für seine Entscheidung gab Heynckes familiäre Gründe an. Fußballbundsprecher Niersbach erklärte heute, die Nachfolge von Berti Vogt sei weiterhin völlig offen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Erich Ribbeck wird neuer Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 61-Jährige soll gemeinsam mit Uli Stielicke die deutsche Elf zur Europameisterschaft im Jahr 2000 führen. Die Entscheidung des DFB am Abend fiel überraschend, nachdem einige andere Kandidaten, die ins Spiel gebracht worden waren, nicht zur Verfügung standen oder abgesagt hatten.
Ja. Meldung Nummer 1 in der Tagesschau, das hast du eben treffend gesagt, da kann man auch mal sehen, was dieses ganze Thema Nationalmannschaft für eine Relevanz in Deutschland bis heute hat. Und sie sprechen von einigen anderen Kandidaten.
Also Jupp Heynckes konnte mit Sicherheit nicht, weil die Bayern-Familie der Grund war. Da war Trapattoni gerade am Absprung, hat Uli angerufen und gesagt, Jupp, ey, mach mal,
ja,
Jupp mach mal
war damals,
Pause.
War damals natürlich eine große Nummer in Spanien und natürlich auch als ehemaliger Weltklasse-Spieler sofort ein Lieblingskandidat von Egidius Braun. Der hatte aber nicht nur einen Lieblingskandidaten, sondern ein paar mehr. Und es gab dann diese Pressekonferenz mit Erich Ribbeck und Uli Stielicke. Modisch wurde da schon Geschichte geschrieben.
Kleinkariert, ne?
Also einige schrieben danach, dass das Sakko des Grauens. Vor allem Stielicke hat da richtig performt, also mit einer Krawatte, die eher nach Pausenclown und Kindergeburtstag aussah. Und Egidius Braun saß da oben. Egidius Braun, muss ich sagen, habe ich als DFB-Präsidenten jetzt gar nicht mehr so bewusst vor Augen. War auf jeden Fall auch jemand, der hin und wieder mal so ein bisschen schusselig unterwegs war. Er sitzt auf jeden Fall dort oben und will diese ganze Findungsphase erklären und ja, haut eigentlich seine ganze Wunschliste raus.
Jupp Heynckes, Otto Rehhagel, Rainer Bonhoff, Hannes Löhr, Roy Hodgson, Herr Lattek und Herr Feldkamp und Herr Netzer. Herr Breitner hat mir dann gesagt, er ist sofort darauf eingesprungen, hat gesagt, jawohl, das würde ich machen. Jetzt wollte er, mit dem ich Revolution machen wollte, der wollte mich gleich killen. Dann habe ich, wie er das richtig gesagt hat, ihn um 14.30 Uhr angerufen, habe gesagt, Herr Breitner, Sie können alles vergessen, was wir gesprochen haben. Damit war das Modell auch gestorben.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Grad, das war nicht nur das Who is
war
Who,
das die
sondern das.
Aufstellung oder war ja, das wirklich, Trainerkandidat?
All I've got war das. Also, es ist ja alles dabei. Nicht nur was Rang und Namen, sondern überhaupt alles, was Namen hat.
Ja,
das
Paul,
ist ja Wahnsinn.
Paul Breitner war wirklich dann auch für kurze Zeit als designierter Teamchef auserkoren.
Ja.
Hatte aber dann auch gesagt, was will er alles ändern. Da ist er nicht nur auf die Aufstellung eingegangen oder auf den möglichen EEM-Kader, sondern er sagte: Naja, man muss beim DFB grundsätzlich auch in der Führungsstruktur ein bisschen was ändern. Und da hat natürlich Braun gesagt, Moment, das bin ja ich. Nee, dann kommt er nicht.
Zumindest das ist bis hierhin gleich geblieben. Wenn es an den Kopf geht, das Ganze.
Wenn die alle gewusst hätten, was da ein paar Jahre später mit Jürgen Klinsmann noch alles auf den Kopf gestellt wird. Ne?
Boah, aber da war Roy Hodgson, habe ich gehört, ja, in der Verlosung. Also ich kann gar nicht hier, wir sind ja unter uns, aber ich kann nicht alles erzählen, aber 2014 war Roy Hodgson ja Trainer Englands und Gary Neville sein Co-Trainer und dadurch, dass ich Gary Neville recht gut kenne, habe ich da ein paar Sachen miterlebt, das würde mir kein Mensch glauben. Ich kann es nicht erzählen, wie gesagt, das verbietet es mir, nein, aber es ist wirklich, ich denke mir gerade, ey, stell dir mal vor, Roy Hodgson wäre der Trainer geworden.
Aber sonst sagt doch Mario immer, er deutet immer am Anfang der Folge Geschichten, die am Ende erzählt werden.
Sollen wir ihm doch mal Alkohol geben?
Ja,
gibt es am Ende
noch? Ja, dann sage ich aber bald nichts mehr. Da kommt aus dem Hintergrund ein leichtes Schnarchen.
Aber man kann natürlich auch anhand dieser ganzen Absagen schon einmal in die Richtung vermuten, dass der deutsche Fußball nicht so rosig dastand.
Eigentlich ein Traumjob, ne? Aber irgendwie wollte ihn keiner.
Und sich so der ein oder andere, so wie vielleicht heute eine Trainerstelle beim HSV, sich dann gesagt hat, naja, es gibt nicht so viel guten Nachwuchs, es gibt keine wirklich professionellen Strukturen. Lass ich mal lieber meine Finger davon. Hm. Also wurde es Erich Ribbeck, der war 61 Jahre alt und so gesehen schon im Ruhestand. Ich glaube, er hat damals auf Teneriffa gewohnt und die Sonne genossen und auf einmal kam der Scheinwerferkegel auf ihn. Er hatte in seiner Karriere Erfahrungen gesammelt als Vereinstrainer in Leverkusen, in Dortmund und bei den Bayern, hat mit Leverkusen 1988 den UEFA Cup gewonnen und war auch beim DFB kein unbekanntes Gesicht, denn er war Assistenztrainer unter Jupp Derwall und hat unter anderem, ja in welcher Form auch immer, aber er war natürlich auch ein Teil der Europameistermannschaft von 1980 und er war 1982 auch Teil des Vize-Weltmeisters. Also Rebek kannte die Strukturen, so chaotisch sie sich auch an diesem Tag, also vor allem die Person von Egidius Braun, dargestellt haben. Aber wie das oft so ist beim DFB, wir erinnern uns an Klinsmann und Jogi Löw, es wurde ihm ein Taktiker an die Seite gestellt.
Naja, zum Beispiel ganz kurz, Helmut Schön war auch Co-Trainer zum Beispiel von Sepp Herberger. Mhm. Also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht unüblich, dass aus einem Co-Trainer...
Und auch Hansi Flick.
Genau, Hansi Flick wird jetzt der neue Bundestrainer. Also es ist jetzt schon nicht unüblich. Ein bisschen komisch ist, dass nach der Wahl nicht direkt halt Rebek kam, sondern erstmal die Lichtgestalt Franz Beckenbauer und dann Berti Fuchs und so weiter. Aber ja, interessanter fand ich eher das, was du jetzt gerade sagen willst, nämlich, dass er das Ganze ja nicht alleine gemacht hat.
Ja, also übrigens Beckenbauer, gut, dass du den Namen erwähnst, war auch nochmal auf dieser Liste von Egidius Braun. Den hat er da wohl irgendwie vergessen aufzuzählen, aber den hat er wohl auch angerufen. Also Uli Stielicke, Weltklasse-Spieler und ein sehr geschätzter Fußballfachmann, wurde Erich Ribbeck an die Seite gestellt. Und ja, diese ganze Castingshow DFB hatte sich ja schon als Posse erwiesen. Und dann saß eben auch noch Erich Ribbeck und Stielicke als neue Hoffnungsträger, saßen eben auf dieser Vorstellungs-PK neben Braun. Und Erich Ribbeck hat dazu 2013 bei Markus Lanz einmal Stellung genommen und man kann sich vorstellen, das war für ihn jetzt nicht so ein geiler Start.
Was haben Sie gedacht? Der hat sie ja nicht mehr alle oder was denkt man da?
Ja gut, als erstes denkt man dann, kannst du noch mal Nein sagen. Ja, ist ja ganz normal. Dann sagt man sich aber, was soll das alles? Du musst deine Arbeit machen und versuchst das Beste zu machen. Und trittst den Job dann an, weil wenn ich jetzt bei dieser Pressekonferenz gesagt hätte, wissen Sie was, ich habe keine Lust, stehe auf und gehe weg, das wäre irgendwie auch ein Skandal gewesen, hätte auch keiner verstanden. Also bin ich dann geblieben.
Ja, möglicherweise wäre es gut.
Das klingt nach einem richtigen Scheißjob, ne? Also ja. Es ist wirklich so, als wenn überleg mal heute, also du hättest ja so viele Leute fragen können, die hätten alle den Bundestrainer gemacht und dass da irgendwie...
Naja gut, sie haben ja, also heute klar, aber damals, das verdeutlicht eben nur, genau, wie undankbar diese Position war. Und wenn dann der Ruheständler aus Teneriffa eingeflogen kommt, um am Ende ein Prestigeprojekt zu übernehmen, dann ist das natürlich auch schon ziemlich gewagt. Und die Aussagen von Braun zeigen natürlich auch, hey, wir haben hier gerade die, weiß nicht, die Nummer 8
ist nicht gerade ein roter Teppich, ja.
Und entsprechend war dann auch das gesamte Vorhaben erstmal zum Scheitern verurteilt.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht genau zuhören können, was er gesagt hat, weil immer, wenn es um Markus Lanz geht, habe ich automatisch im Kopf, wie der die Leute anmoderiert. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich habe echt, muss ich zugeben, in den letzten Wochen und Monaten so viel Markus Lanz geschaut wie noch nie in meinem Leben, weil es wirklich gut ist. Aber er moderiert eigentlich immer an. Und jetzt freuen wir uns auf den Mann, der damals im Sakko da saß und den schönen Satz gesagt hat. Kennt ihr das? Das ist immer das Gleiche. Das habe ich jetzt gerade im Kopf, deswegen konnte ich leider nicht.
Ja, vielleicht sollten wir auch gleich Lukas mal drauf anhauen, denn der saß ja jetzt auch kürzlich bei Markus Lanz.
Mehrmals.
Mal schauen, mit welchen Zitaten er amoderiert wurde. Ist ja auch so ein Lanz-Move. Aber wenn wir bei den Anzügen, bei der Ausstrahlung von Markus Lanz sind, dann ist der Weg zu Erich Ribbeck auch nicht weit, denn er galt als der Sir.
Ja, Gentleman.
Der Gentleman, jemand mit Ausstrahlung, jemand, der ein sehr gepflegtes Auftreten hatte. Man könnte aus heutiger Sicht auch sagen, der war nicht unbequem. Ne? So, das war jemand, mit dem der DFB wahrscheinlich ganz gut hantieren konnte. Und er war sich auch seiner Aufgabe bewusst und auch der Verantwortung und hat entsprechend dieses Wort Revolution, was der DFB sich so gewünscht hatte, in seinen Worten nochmal verpackt.
Also es wird keine leichte Aufgabe für uns, aber wir gehen sie mit großem Optimismus an, weil wir wissen, dass ja nicht nur Sie jetzt hier in dem Raum, sondern die breite Öffentlichkeit genau aufpassen wird, was geschieht.
Lothar Matthäus soll doch wieder für die Fußballnationalmannschaft spielen. Teamchef Ribbeck nominierte den 37-Jährigen für die EM-Qualifikationsspiele in der Türkei und in Moldawien. Matthäus war nach der Weltmeisterschaft aus der Nationalmannschaft ausgeschieden.
Erich Lübeck hat mich gestern informiert, dass er mit mir plant und ich war auch dann spontan bereit, dazu zu sagen. Und ich glaube, wir sollten nicht immer von Neuaufbau sprechen oder von Taktiken hin oder her, sondern das Entscheidende ist, dass wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen. Und das ist, glaube ich, egal, ob da ein 19-Jähriger oder ein 37-Jähriger auf dem Platz steht. Wenn der Trainer überzeugt ist von jemandem, dann soll er ihn auch in die Mannschaft holen und nicht irgendwie große Diskussionen eingehen, sondern es können nur 11 spielen und es sollen die 11 Besten spielen.
So, wir haben jetzt hier zwei Dinge, die ganz klar angreifbar sind. Das erste, Neuaufbau mit einem 37-jährigen Lothar Matthäus. Nicht so ein geiler Move.
Ja, nicht konsequent. Ja.
Nicht konsequent. Und wir haben Matthäus, der eben von attraktivem Fußball spricht, was die DFB-Auswahl bis dato nicht wirklich gezeigt hatte und auch in den kommenden Monaten nicht zeigen sollte. Es gab für Ribbeck dann die erste große Blamage auf internationalem Parkett. Und zwar war man beim Confed Cup 1999 in Mexiko relativ sang- und
klanglos. Da war man ja, weil man Europameister war.
Genau,
ne? Ich habe gerade kurz überlegt, warum Deutschland da war, aber ja, klar.
Richtig. Und man hatte unter anderem gegen eine bessere College-Mannschaft verloren in der Vorrunde, nämlich gegen die USA. Und da hatte sich schon angedeutet, dass der Standfußball, der natürlich so die letzten Jahre, muss man sagen, natürlich auch immer mit Erfolg gekrönt war, weil immer so diese deutschen Tugenden angeführt wurden, Laufbereitschaft und Kampf und Mentalität vor allem. Ja, das flog so ein bisschen der deutschen Nationalmannschaft um die Ohren. Und entsprechend war dann auch die ganze Zeit vor der EM 2000 durch vor allem Tiefen geprägt. Man hatte zwar die EM-Qualifikation auf Platz 1 beendet, aber der gesamte Weg dann zur EM 2000, das ist ja auch etwas, was dann besonders kritisch beäugt wird. Wie ist die Mannschaft in Form und wie fallen die Testspiele aus? Ja, und die Aussagen, die wir jetzt hören, sind alles andere als rosig.
Man muss eine Bereitschaft erkennen lassen, Bereitschaft zur Nationalmannschaft. Für das muss man einiges tun. Und dann sagen, ja, wir haben dann irgendwann Europameisterschaft, da wird es schon funktionieren. Da wird es hundertprozentig schief gehen.
Oliver Bierhoff, der Kapitän. Ein Spiel, über das man am liebsten den Mantel des Schweigens decken würde, wenn es nicht nur noch 7 Wochen wären bis zur Europameisterschaft. Welche Erklärung haben Sie für die Darbietung heute?
Ich bin zurzeit selber ein bisschen ratlos. Das ist natürlich ein bisschen Verärgerung, weil so wollten wir es natürlich nicht präsentieren. Ich meine, ich möchte jetzt da nicht viel drüber sagen in der Erregung, aber es wirkte doch ein bisschen ohne Ideen. Ne? Und das macht dann eben doch zu denken, wenn wir es nur noch mit langen Bällen hoch vorne rein schaffen können. Sicherlich haben wir dann so ein Tor erzielt, aber so können wir uns eigentlich nicht präsentieren.
Geil, dass Oliver Bierhoff, so der Kopfballmensch, sagt, dass es nicht so gut ist, wenn man nur mit hohen, langen Bällen agiert.
Ja, ne?
Wo ich so dachte, yo, damit bist du Torschützenkönig in Italien geworden, aber gut.
Ja, es ist schon noch interessant, dass wir 96 mit Oliver Bierhoff so den aufgehenden Stern hatten. Jetzt ist er als Kapitän auch Sündenbock. Es gab damals sehr viele Diskussionen, vor allem um seine Person, um seine Art Fußball zu spielen. Und man kann eigentlich festhalten, vor der EM 2000 hatte Deutschland kein wirkliches Spielsystem. Sie hatten keine Souveränität, so wie man das von einer deutschen Auswahl gewohnt war. Und streng genommen auch keine Stars. Denn Bierhoff hat natürlich in Mailand gespielt und Icke Hässler kam zurück, extra für die EM 2000. Aber es war nicht so, dass da jemand wirklich herausgeragt hätte mit seinen Einzelleistungen. Und das ist ja etwas, was du bei großen Turnieren am Ende, so stark das Kollektiv auch sein muss, am Ende natürlich auch brauchst. Und es gab noch einen weiteren Eklat, denn wir haben eben über das Traumduo, nicht nur was die Anzüge und die Krawatten angeht, Stielicke-Ribbeck gesprochen. Dieses Traumduo wurde kurz vor der Europameisterschaft gesprengt, denn die beiden mochten sich nicht. Und Erich Ribbeck hatte dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, Uli Stielicke, das funktioniert einfach nicht mehr. Also wurde Stielicke entlassen und Horst Rubisch, so viel zum Thema, was nehmen wir heute aus der Folge mit, was haben wir gelernt?
Habe ich mir gerade aufgeschrieben, das wusste ich nicht.
Stieg dann wenige Wochen vor dem Turnier als Assistent auf und war dann eben
unser
an der Seite
Gast von vor ein paar Wochen, genau. Horst Rubisch.
Wenn wir das mal gewusst hätten, hätten wir ihn da mal gefragt.
Ich wusste auch nicht mehr, dass Rubisch derjenige war. Ich wusste, dass es mit Stielicke hier noch Probleme gab, aber Rubisch war das.
Also wir sind jetzt kurz vor Turnierstart und was jetzt so den Führungsstil, überhaupt die Trainerskills von Ribbeck, was das angeht, haben sehr viele Spieler im Nachhinein gesagt, er war so ein bisschen planlos. Er hat gefühlt jeden Tag im Training neue Sachen angesetzt. Es gab vor den Spielen keinen wirklichen Matchplan und insgesamt war natürlich auch, was du eben so schön gesagt hast, so sein Führungsstil sehr inkonsequent. Also er sollte den Neuaufbau mit vorantreiben, holt Matthäus zurück. Dann hat er sich aber auch in dieser ganzen Vorbereitung, wenn dann auch wirklich mal kritisch nachgefragt wurde, zum Thema Stürmer, zum Thema Defensive, die ganze Balance, die auch so ein bisschen gefehlt hat zwischen Defensive und Offensive, hat er sich immer so ein bisschen rausgeredet. Und unser lieber Freund Paulo Rink, der natürlich bei der EM 2000 sogar extra eingebürgert wurde, weil man sich erhofft hatte, dass mit seinen brasilianischen Wurzeln da so ein bisschen mehr Samba im Sturm stattfindet. Auch der war im Endeffekt eine große Enttäuschung.
Aber nur, weil man ihn nicht richtig eingesetzt hat.
So ist es. Und ja, ich habe in der Vorbereitung etwas herausgefunden. Leute. Paulo Rink, wenn man ihn bei transfermarkt.de eingibt, dann wird dir angezeigt, dass Paulo Rink
meine Startseite
13 Länderspiele hat und kein Tor.
Ja.
Das ist aber ein Skandal, denn es gab
was?
Vor dieser EM 2000 gab es ein Testspiel gegen Real Mallorca.
Deutschland gegen Real Mallorca. Ja,
man hat das natürlich souverän gewonnen und Paulo Rink hat ein Tor erzielt.
Hat gescored.
Der ist alleine auf den Torhüter zu, bam. Mehr oder weniger, und bam, war das Ding drin.
Ja.
Damals kommentiert von Johannes B. Kerner, also wirklich die große Bühne.
Das ist ja wie wenn die A-Nationalmannschaft gegen die B-11 spielt, eigentlich. Deutschland gegen Mallorca.
Aber es ist doch eine Frechheit, dass das nicht aufgeführt wird, oder? Also wir haben damals schon eingefordert, Uli Köhler braucht einen Wikipedia-Eintrag, ja. Transfermarkt.de muss dringend aktualisieren, dass Paulo Rink, auch wenn es so ein Testspiel war oder Freundschaftsspiel.
Wie ging es aus, hast du schon gesagt?
Ich glaube, es war ein 3-0, 13-0 am Ende. Relativ souverän.
Ja, krass. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich gut. Paulo Rink folgt uns übrigens seit neuestem bei Instagram. Vielleicht müssen wir da mal so eine kleine Petition irgendwie starten, dass er da mal so ein bisschen Alarm macht bei Transfermarkt. Das wäre ja ganz schön.
Wo wir jetzt schon beim Kader sind, also Paulo Rink war natürlich der Stern vorne im Angriff, neben dem Golden Boy Oliver Bierhoff. Ansonsten kann man sagen, um auch mal so ein bisschen das Durchschnittsalter zu verdeutlichen, es gab zwei Spieler unter 25, einmal Michael Ballack, der damals schon so die große Hoffnung des deutschen Fußballs war, und natürlich Sebastian Deisler. Ansonsten, wir hatten wieder einen großen Block an Bayern-Spielern.
Zwei Spieler unter 25, das ist echt wenig.
Dann waren natürlich sehr viele Leverkusen-Spieler dabei. Jens Nowotny, Carsten Ramelow, vorne im Angriff Paulo Rink, ja.
Okay.
Ulf Kirsten, Marco Bode war am Start, Carsten Janka, Christian Ziege, also so ein paar Namen, die wir auch schon bei der EM 96 hatten.
Oh, du hast natürlich ganz kurz, wir haben vorhin über fehlende Spielidee und lang und weit nach vorne und wir haben jetzt gerade Bierhoff, Janka, Bode.
Ja.
Boah. Also da ist Ulf Kirsten ja schon der Spielstärkste.
Der Wuseligste.
Oh, das ist natürlich echt bitter.
Dann im Mittelfeld so ein paar Wadenbeißer wie Jens Jeremies, wie gesagt Thomas Hessler kam zurück, Darius Vosch vielleicht so als...
Aber Jens Jeremies lasse ich nichts kommen. Ganz ehrlich, das ist so ein Abräumer, wie man ihn braucht. Auch
ja,
heute noch vor der
Dieter Alt war das
kein
gleiche Jahr auch.
Das ist wirklich 96. So, der hat auch ja. gegen Real Madrid mal für die Bayern seine Karriere geopfert.
Ja,
aber
ja, ja.
Das, man sagt immer Jens Jeremies und redet immer ein bisschen schmunzelnd über ihn, aber das war ein echt extrem wichtiger Sechser.
So
ein
Rausser auf jeden Fall.
Ja, Jeremies war auch jemand, der den Mund aufgemacht hat und damals eben auch sagte, dass der Kader in einem miserablen Zustand war. Und angesprochen oder...
Hat sein Knie gemeint.
Ja, also wir haben ja eben so ein bisschen auch mal den Trainertypen Ribbeck beleuchtet und es gab wohl im Vorfeld dieser Euro einen Putschversuch. Also ich habe da keine stichhaltigen Quellen gefunden, aber man liest immer wieder davon,
dass
die Mannschaft versucht hat, und jetzt wird's witzig, Lothar Matthäus in die erste Reihe zu schieben, der damals dann mit dann 39 Jahren wirklich der Silbernste aller Silberrücken war. Und man versuchte eben Erich Ribbeck so ein bisschen seine Aufgaben zu entledigen und dann eben Matthäus als erfahrenen, als ja auch als in der Mannschaft angesehenen Spieler auf diese Trainerposition zu packen. Im Verlaufe der Euro bekommt man so ein Gefühl, warum man das versucht hat, denn Matthäus war nicht mehr so der Laufstärkste.
Oh toll, so nach dem Motto, auf dem Feld bringt es nichts, komm her, stell dich an, da kannst du...
Das ist, oh Mann.
Oh Mann.
So, also wir starten mit dem Turnier. Es gab zum Auftakt ein 1:1 gegen Rumänien.
Und das war's dann. 1:1 nach 90 Minuten und ein paar mehr. mit Pfiffen quittiert hier auf der Tribüne in Lüttich. Ein 1:1 zum EM-Auftakt. Die deutsche Serie, nie ein Auftaktmatch zu verlieren, steht weiterhin. Aber ich behaupte, das erste Remis bei diesem Turnier überhaupt ist zu wenig. Ich befürchte sogar, es ist viel zu wenig.
Ja, und das nach dem ersten Spiel. Schon
seherische Fähigkeiten.
Ein Abgesang auf das, was Deutschland in den Niederlanden und in Belgien gezeigt hat.
Inzwischen ist die Serie auch nicht mehr ganz aktuell mit Spielen.
Ja, aber ich finde es
aus aktuellem Anlass nochmal sagen.
Ich finde es aber ehrlich gesagt, also man kann ja jetzt von Johannes B. Kerner als Kommentator oder Moderator halten, was man will von mir aus, aber er hat da jetzt auch irgendwie sehr angenehm differenziert auch darüber geurteilt, sage ich mal. Weil wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, hörst du ganz oft entweder himmelhoch jauchzen und wir sind jetzt Weltmeister und wir haben das geschafft. Oder die Kommentatoren sind immer so persönlich beleidigt und hauen drauf. Aber ich fand da, das war jetzt einfach, er hat nicht gesagt, das war schlecht, sondern er hat gesagt, das war zu wenig. Ich befürchte sogar viel zu wenig. Also ich fand das eine sehr differenzierte und, wie man jetzt im Nachhinein weiß, sehr passende Analyse.
Es gab in diesem Spiel gegen Rumänien einen Lichtblick, das Tor von Mehmet Scholl. Wirklich fantastisch. Also, ich glaube, eines der schönsten Turniertore.
Oder? War das nicht so 16, 17, 18 Metern entfernt?
Also, welche Seite vom Fuß er verwendet
ich glaube,
hat, weiß ich nicht. Aber
im Winkel oder sowas.
Es war das einzige Tor.
Das war Luka Modric.
Das war gut.
Das hast du gestern oder vorgestern gesehen.
Also, Mehmet Scholl auch mit dem einzigen deutschen Turniertor 2000, was ja auch nochmal dem Ganzen so eine gewisse Überschrift gibt. Und wir haben ja eben schon über Lothar Matthäus gesprochen, der mit seinen 39 Jahren den Libero gegeben hat. Also taktisch war Deutschland irgendwo in der Zeit stehen geblieben, auf dem Platz sowieso. Es gab sehr viel Standfußball und der hatte am Ende auch sehr viel mit Lothar Matthäus zu tun. Denn es gab da Mitspieler, die im Nachhinein gesagt haben, er war im Training der Lautsprecher, der erfahrene Anführer und im Spiel dann doch meistens, ja, also körperlich nicht ganz so fit, was man mit 39 Jahren sicherlich verstehen kann, hat die Zweikämpfe nicht gesucht und ja, war mehr so ein Bremsklotz, was man von Matthäus ja gar nicht kennt. Also der Panzer, der damals wirklich, so wie er in Italien genannt wurde, vom eigenen Strafraum in den gegnerischen
gerannt. Das war auch halt schon 10, 11, 12 Jahre her, die große Zeit bei Inter und bei der WM 90. Ne?
Und trotzdem war aber Matthäus, so wie man ihn kennt, wir haben ihn ja auch vorhin schon gehört, also er war natürlich ein sehr selbstbewusster Spieler, war ja auch mit allen Titeln gekrönt und gesegnet, hat, glaube ich, in dem Moment nicht so wirklich sich selber hinterfragt. Und entsprechend hat er polarisiert, es gab Kritik von außen, wie kann man Matthäus aufstellen? Und ja, es gibt dann eine Aussage von Erich Ribbeck, die auch nochmal gezeigt hat, er war jetzt nicht zwingend der beste Trainer, / Taktiker. Und wenn auch wirklich mal Unruhe aufkam, war er auch kein sonderlich guter Moderator.
Letztlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn die objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
So, habt ihr mitgezählt?
Also.
Ja, es ist halt, das Lustige ist, wenn der das erste Spiel 3-0 gewinnt und der dann sowas erzählt, dann sagen hinterher, dann ist die Bildzeitung, oh, lustig, lustig und der Ribbeck, guck mal, was er für Humor hat und dies und das. Jo, aber wenn du nun mal nur 1:1 spielst gegen die Rumänen, die jetzt keine Fußballmacht waren oder sind, dann ist sowas halt auch ganz schnell kauzig, platt. Und auch so ein bisschen so schnippisch gegenüber der Journalisten.
Ja, ich glaube, dass so dieses Lethargische, was der deutschen Mannschaft angeheftet wurde, sich vor allem in Erich Ribbeck ausgedrückt hat. Der war natürlich auch schon mit 61 Jahren nicht mehr so der Agilste, aber er war trotz allem jemand, der so den Umgang mit den Medien, der ihm vertraut war. Also er hätte auch in der einen oder anderen Situation mit etwas mehr Witz vielleicht oder auch Selbstironie diese an sich ja riesige schwarze Gewitterwolke, und das haben wir eben bei Johannes B. Kerner auch herausgehört, nach dem ersten Spiel wird da schon gesagt, das ist viel zu wenig. Warum? Weil einfach die ganze Vorbereitung so mies war. Also ich glaube, dass Herr Ribbeck hätte, also er hätte dann noch ein bisschen mehr Spannung rausnehmen können, aber es war im Endeffekt dann vor dem großen Spiel gegen England, dem zweiten Gruppenspiel, zu wenig.
Ich muss eins kurz sagen, weil du gerade die 61 Jahre ansprichst, auch das hat sich ja bis heute total geändert. Mit 61 ist man heute nicht mehr das alte Eisen, sondern mit 61 ist heute, was früher 50 war oder 45. Jogi Löw ist gerade 61, jetzt gerade im Moment, in diesem Jahr.
Krass, echt?
Ja, also versteht ihr, reden gerade über den alten Erich Ribbeck und jetzt... Jogi Löw ist so alt, wie er damals war.
Ja, ist verrückt, ne? Also es verschiebt sich wirklich. Also weil es sich aber auch, glaube ich, heutzutage auch die älteren Trainer, und da meine ich jetzt gar nicht Jogi Löw, sondern wirklich die noch älteren Semester, auch den neueren Spielformen anpassen oder sie zumindest akzeptieren. Vielleicht jetzt nicht immer Otto Rehhagel, aber schon einige andere. Also die sich dann ja schon, die werden dann jetzt nicht zu den neuen Tuchels und Guardiolas, aber die stellen zumindest kein Libero mehr auf, sagen wir es mal so.
Es gab also dann das große historisch geprägte Duell gegen England und vor diesem Spiel wurde natürlich auch nochmal so ein bisschen der deutsche Kader beleuchtet. Didi Hamann war damals auf der Pressekonferenz als England-Legionär, hat damals für Liverpool gespielt, der dann auch sagte, wir können dagegen halten und all das, was ja die deutsche Mannschaft mitgebracht hat, also so dieser Kampfgeist und auch so dieses Mentale, das war eigentlich gegeben, also für ein Turnier völlig fein, aber es fehlte eben so dieses spielerische Gefühl, dass diese deutsche Mannschaft gegen die wirklich großen Nationen mithalten kann und trotzdem war Didi Hamann sehr siegessicher und Hamann wusste natürlich auch, dass man nach diesem 1:1 gegen Rumänien jetzt auch eine Reaktion zeigen musste, aber gegen England gab es dann eine 0:1 Niederlage.
Ich befürchte fast, meine Damen und Herren, dies war, obwohl es natürlich noch ein Spiel gegen Portugal gibt, das Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Und was den Ausschlag gab, das engmaschige, dichtstehende, kompakte Mittelfeld im Vergleich zu dem Ein-Mann-Mittelfeld der deutschen Mannschaft mit Mehmet Scholl, der nur zwei defensive Leute mit Jeremies und Hamann dort agieren zu lassen, als Abfänger vor der Hintermannschaft, und einen Kreativen, der zudem durch die Mitte keine Chance hatte gegen die englische Hintermannschaft, das war zu wenig.
Ja, Gerd Rubenbauer geht da schon sehr in die Analyse. Das, was uns in dieser Folge jetzt immer wieder begegnet ist, also dass die deutsche Mannschaft spielerisch nicht so wirklich Durchschlagskraft hatte, das ist gegen England deutlich geworden. Die Engländer selbst waren jetzt auch kein berauschendes Aha-Erlebnis.
Ich würde sagen, die Engländer sind ja auch meistens das, wenn man die Deutschen eine Turniermannschaft nennen würde, waren die Engländer ganz oft eine Anti-Turniermannschaft.
Ja.
Ne? Also, dass sie individuell und auch aus der deutlich besseren Liga kamen als viele ihrer Gegner und trotzdem haben sie es, und zwar nicht nur im Elfmeterpunkt, sondern auch sonst im Zusammenspiel oder wie auch immer in der Teamchemie einfach nie auf die Kette gekriegt.
Das ist eigentlich mal ein Thema für eine Extra-Folge. Also ja. Wir reden ja immer darüber, dass die Deutschen auch unzufrieden sind mit ihrer Nationalmannschaft, wenn es mal irgendwie schief läuft. 2018 war das erste Mal, dass schiefgelaufen ist, seit Jahrzehnten fast schon, weil es davor ja, gut, 2000 reden wir gerade drüber, war wirklich nichts, aber sonst war es ja eigentlich meistens
mehr. Gut, aber es waren 18 Jahre dazwischen, ne?
Ich weiß schon, aber es war mehr oder weniger okay, aber 18 Jahre, da wären die Engländer froh drum. Also da war 1966 und dann war nichts mehr. Das ist das Problem.
Too many years.
Zum Beispiel, was England betrifft und wie gesagt, extra Thema, aber die hatten immer gute Fußballer.
Ja, damals 2000.
Da war Neville wahrscheinlich, da war Beckham, da war Scholes.
Genau, also Alan Shearer. Beckham mit schönen kurzgeschorenen Haaren.
Waren solche Jungs eben.
Und hat natürlich auch mit seiner Flanke dieses 1:0 eingeleitet. Dann Michael Owen auf dem Platz.
Also war das nicht sogar Alan Shearer, der das Tor gemacht
genau,
hat? Ich glaube, ich habe nur noch diesen typischen Shearer-Jubel mit der Hand.
Mit dem einen Arm oben,
Der so ein bisschen Gerd Müller-esk anbietet.
Ja, der ein Taxi ruft, so ähnlich sieht das aus. Ja, aber das meine ich einfach. Die Deutschen, klar, wir reden immer drüber. Es kann sein, dass es wieder nicht ideal war und dann hier wieder die Jugendarbeit nicht richtig und so weiter, was die Engländer denken, nachdem das 50 Jahre nichts mehr wurde ungefähr, das ist eigentlich so nochmal eine Hausnummer mehr.
Absolut, und Rubenbauer kritisiert die Aufstellung, kritisiert nur, also er sagt ein Mann-Mittelfeld und sagt dann, Mehmet Scholl, der nur die beiden Abräumer, ich weiß gar nicht, er sagt glaube ich nicht Abräumer oder Arbeiter, aber sowas.
Ja, aber
in der
die
Art.
Haben quasi nicht zum Mittelfeld gezählt.
Ja, ganz ehrlich, das ist doch eine Aufstellung, die man heute immer mal wieder auch sieht. Mhm. Also,
gut, damals war es wahrscheinlich keine Viererkette, aber es wäre, so wie es jetzt klang, eine Art 4-2-3-1 gewesen und die zwei hätte er nicht mit dazu gezählt.
Genau.
Davor.
Genau, das ist es.
Also vielleicht hätte damals Jens Jeremies der Patrick Vieira mal diese Linie aufgezeigt.
vielleicht
hat er die auch für sich so interpretiert.
Ja, genau. Ich bleib nur hier. Ja, es ist, also ich finde auch da wieder gut, dass er das wirklich so auch
festmacht an Position und nicht nur sagt, schlecht gespielt, sondern es könnte daran liegen. Die Engländer haben wahrscheinlich das Zentrum dicht gemacht und damit war Scholl allein auf weiter Flur. Und da kannst du als Zauberer oder als Techniker nun mal nichts machen. Bitter. Das heißt, zwei Spiele durch, ein Punkt. Oder wie?
So ist es. Und dann gab es das große Finale in der Vorrunde, weil wir bei der aktuellen Europameisterschaft vor dem Spiel gegen Portugal immer wieder darüber gesprochen haben, dass Cristiano Ronaldo und die Portugiesen gegen die Deutschen bei großen Turnieren eigentlich immer chancenlos sind und immer verlieren. Ronaldo, der bis zu diesem zweiten Vorrundenspiel gegen Deutschland noch nie ein Turniertor erzielt hatte.
4 Spiele, 4 Niederlagen.
Genau. Und 2000 sah das auch anders aus, denn das Spiel gegen Portugal hatte die Vorzeichen, dass Deutschland eben gewinnen musste und Portugal war sicher durch. Und hatte dann, man kann es als Arroganz auslegen oder einfach als clevere Maßnahme, dann nur noch die B11 aufs Feld geschickt gegen eine natürlich von Druck zerfressenen deutschen Mannschaft. B11 heißt also, Luis Figo und Rui Costa saßen auf der Bank.
Das musst du dir mal vorstellen. Die setzt dir auf die Bank und dann kommt trotzdem das, was du uns gleich sagst.
Ja.
Erzähl doch erstmal zu Ende, Hans.
Ja. So, dann kam nämlich Sergio Conceição. Der hat 3 Tore erzielt und Deutschland hergespielt. Also die gesamte portugiesische Mannschaft hat Deutschland hergespielt. Wir müssen uns immer das Bild vor Augen führen. Die Stehgeiger, wie man so gerne gesagt hat, die Rumpelfüßler.
Die Titelverteidiger übrigens.
Die Titelverteidiger, stimmt, das ist heute noch gar nicht gefallen.
Ja, natürlich.
Aber auch das ist so eine Geschichte, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber die Titelverteidiger tun sich ja immer schwer. Ja, egal, ob EM oder WM, da gibt es ja eine Statistik, dass eigentlich jeder Titelverteidiger bei der WM dann in der Vorrunde ausscheidet und so weiter. Also
genau.
Das kann passieren.
Ja.
Und naja, man hat irgendwo in dem Fall gesehen, wenn jetzt wirklich zum ersten Mal eine spielerisch überlegene Mannschaft, die die B11 auf den Platz schickt, uns hier so vorführt. Also wir haben alle noch diese Bilder vor Augen. Ich habe sie tatsächlich noch vor Augen, wie damals Oliver Kahn im Tornetz liegt. Und
Conceição hat doch einen, ich weiß gar nicht, ob es 2 oder 3-0 war, das war so ein Ding ins lange Eck. Mhm. Irgendwie so schiebt er den so, der hatte sau viel Effet. Und dann der verzweifelte Kahn. Und mir fällt jetzt gerade auf, wo du sagst, du hast diese Bilder noch im Kopf, dass ich jetzt gerade auf Anhieb auch nicht gewusst hätte, oh Gott, das ist jetzt sehr peinlich, aber ob Deutschland da jetzt das dritte Spiel, ob das gegen Portugal oder gegen Tschechien war, weil für mich diese 2000er und 2004 EM ist irgendwie so gefühlt ein Negativrausch. Also ich glaube 2004 war ja dann Tschechien und ich hätte jetzt, deswegen war ich sehr gespannt, wer jetzt unser dritter Gegner in der Gruppe ist.
Ja, es waren
das
die,
ist so verrückt.
Es waren die Portugiesen, damals noch ohne Cristiano Ronaldo, dafür mit Conceição und der war ausschlaggebend, also mit seinen 3 Treffern und dann war so gesehen, also die Spitze erreicht, der ganzen Zweifler, die miese Vorbereitung, die Perspektivlosigkeit im deutschen Fußball, wie gesagt, Ballack und Deisler, die einzigen beiden wirklich jungen, talentierten Spieler im Kader.
Die eigentlich auch so eine Mannschaft hätten führen können, theoretisch.
Ja.
Oder ne, nicht führen, aber zumindest mitführen. Also wenn du halt einen, ich sag jetzt mal, vielleicht einen 27. Naja, du hättest einen
führen.
Entführen.
Ich stelle mir ganz vor, dass Deisler zu Matthäus geht und sagt, Luther.
Nein, aber wenn du, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn du so einen 27-Jährigen gehabt hättest, der nicht schon ein paar Jahre drüber wäre, sondern halt wirklich immer noch einigermaßen im Saft stünde und erkennen könnte auch, dass da mit Ballack und Deisler 2 neue potenzielle Weltstars heranwachsen, was sie ja nun mal waren, überleg mal, du hast einen Ballack auf der 8 und einen Deisler auf der 10 oder die beiden von mir aus so leicht versetzt nebeneinander. Was ist das denn für ein Mittelfeld?
Man hat natürlich damals auch sehr viel nach dieser Erkenntnis, okay, wir sind raus als Titelverteidiger, wir haben uns hier wirklich bis auf die Knochen blamiert, hatte man natürlich Erich Ribbeck als Sündenbock festgemacht. Ihr wisst, wie das läuft, wenn eine deutsche Mannschaft in einem Turnier in der Vorrunde ausscheidet, dann wird die Sendezeit verlängert, da gibt es wahrscheinlich
Brennpunkt
auf allen Kanälen. Und in dem Fall waren eben auch wirklich sehr namhafte Experten im Studio vom ZDF. Davor wollen wir aber nochmal auf Erich Ribbeck eingehen, denn der hat sich dann irgendwann den Fragen der Journalisten gestellt und sagen wir mal so, mit dem Blick nach vorne hatte er nicht so positive Aussichten für die Deutschlandfans.
Man wird sicherlich in der Zukunft nicht nochmal, hoffe ich jedenfalls, so eingehen wie heute gegen Portugal. Aber ich gebe zu bedenken, dass das die Spieler waren, die zur Verfügung stehen. Es gibt keine Nachwuchskräfte. Wir haben heute alles gesehen, was, wie man so schön sagt, auf dem Markt ist. Wir haben den Sebastian Deisler gesehen, wir haben den Michael Ballack gesehen, als junge, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler. Es gibt in der Bundesliga keine anderen.
Das ist eine Kapitulation.
Aber vor allem ist es krass ehrlich.
Ja,
ja, ja,
genau,
ich auch.
Genau.
Also das würde heute niemand mehr so sagen.
Absolut. Und
aber
also wirklich, aber sich da hinzusetzen oder hinzustellen und zu sagen, sorry guys, das ist irgendwie, die Karten liegen auf dem Tisch, ich habe keinen Ass mehr im Ärmel.
Wow. Aber fällt, was ich gerade überlege, ist es, hat er vielleicht jemanden übersehen? Kam danach jemand raus, der hätte da schon spielen können, den er aber einfach nicht gesehen hat? Und er sagt, es gab keinen. Das überlege ich gerade.
Ja, jetzt kommen wir mal auf unsere beiden Herren zu sprechen, die eben im Studio saßen, neben Wolf-Dieter Poschmann, Jupp Heynckes, der also vor dem Turnier abgesagt hatte, und Otto Rehhagel, der dann 4 Jahre später mit Griechenland sensationell den Europameistertitel geholt hat, mit einer Spielweise, die... darüber lässt sich streiten, effizient war, aber nicht sonderlich schön. Und diese beiden sind eben völlig niedergeschlagen, ob der schlechten Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft und schlagen in dieselbe Kerbe wie Erich Ribbeck.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war selten so deprimiert wie heute. Das war, um das mal salopp zu formulieren, eine Beerdigung erster Klasse. Man hat eigentlich immer bis zuletzt gehofft und wollte es nicht wahrhaben, dass wir praktisch den Anschluss an den internationalen Fußball, hochkarätigen Fußball verloren haben.
Schon vor Jahren gesagt, dass wir große Defizite haben im fußballerischen Bereich, im technischen Bereich, in der Kreativität. Und wenn man heute das Spiel gesehen hat, war das aus meiner Sicht hilflos, deprimierend, weil wir es noch nicht mal verstehen, aus der Defensive heraus ein Spiel zu konstruieren, aufzubauen. Ich weiß, dass es heute sehr schwer war für die Spieler. Die Situation vor dem Spiel war fatal. Und weiß auch, wie ein Spieler sich in einer solchen Situation fühlt. Nur, ich glaube, dass der deutsche Fußball mit dem heutigen Spiel auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt ist. Und dass es jetzt wirklich darum geht, die Weichen zu stellen für die Zukunft und Entscheidungen zu treffen, die so weitreichend sind, dass der deutsche Fußball wieder auf die Beine kommt. Das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich.
Ja. Da läuft einfach We Are the Champions, ja, bei einer
klassische
Zitat,
Beerdigung.
Beerdigung, ja, erster Klasse.
Ja.
Das ist, oh Gott, ist das traurig. Wenn da jetzt noch irgendwo Erich Ribbeck sitzt, den willst du einfach nur noch in den Arm nehmen.
Ja, vor allem bei Erich Ribbeck haben wir gehört, haben im Hintergrund die Hunde gebellt. Ne?
Also, echt, das habe ich gar nicht gehört. Ja. So. Wie war das? Swithers, lass die Hunde
los. Klang so ein bisschen nach dem Zwinger. Nach dem Singer, den er dann gleich rein muss. Oh, ja.
Aber jetzt fällt mir gerade einer ein, hätte der Bernd Schneider schon spielen können? Das weiß ich.
Oh, ja, der war ja 2002 im Champions League-Finale mit Leverkusen.
Auch bei der WM dabei.
Und auch bei der WM dabei.
Ich bin echt noch dabei, weil der gerade vorhin gesagt hat, ja, das gab einfach keinen, da war einfach keiner mehr.
Ja, aber außer Bernd Schneider, du hast vollkommen recht, würde mir jetzt spielerisch auch kaum einer einfallen. Boah, wie bitter, da hast du schon irgendwie gefühlt, allein schon, du hast den besten Torwart, du hast den besten Libero der 90er Jahre mit Matthäus, aber da ist nach vorne einfach nichts, nichts.
Der deutsche Fußball am Boden. Wie ging es weiter? Wie hat sich der Fußball aus den Tiefen der Chancen und Perspektivlosigkeit in der Folge befreit? Darüber wollen wir jetzt mit unserem Freund und Podcast-Kollegen Lukas Vogelsang sprechen. MML-Fachsimpler, Autor, kritischer Beobachter der deutschen Nationalmannschaft. Hallo Lukas, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich kann den Kohl nicht so gut wie Micky, aber ich weiß, wo Ralf Kohl gespielt hat.
Also Lukas, man hört schon heraus, du bist jemand, der den Fußball auch gerne in Geschichten malt. Wenn wir jetzt an die EM 2000 denken, wir sind ja alle fast ein Jahrgang, welche Überschrift würdest du diesem Turnier am Ende geben?
Es geht mir da ähnlich im negativen Sinne wie bei der WM 2010 und der WM 2014 oder eigentlich so der Zeit 2006 bis 2014, die danach kam. Für mich ist 2006 bis 2014 ein großer Rausch. Ein einziges, großes, fantastisches Sommermärchen, ein Turnier sozusagen vom Tor von Lahm gegen Costa Rica bis am Ende dem Siegtor von Götze in Rio. Das ist für mich ein großes Turnier gewesen. Genauso ging es mir mit 2000 und 2004. Ist für mich bis heute auch ein Turnier. Ich weiß immer nicht, war das letzte Spiel das gegen die Portugiesen mit Conceição, der dreimal getroffen hat, oder haben wir uns von den Tschechen abschießen lassen? Also für mich ist das so, das ist so die ganz dunkle Zeit davor. Also wirklich mit Stielikes Sakko bis dann Rudi Völler. Das ist aber leider auch ein Kapitel all unserer Fußballjugend, ne?
Ja, und ist es nicht irgendwie skurril, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass dazwischen ja sogar noch eine Vize-Weltmeisterschaft lag. Also wir brauchen nicht darüber reden, wie sie da gespielt haben, aber mir geht es nämlich ganz genauso wie dir, dass das für mich irgendwie diese 6 Spiele, die Deutschland da ja nur bestritten hat, 2000 und 2004, das sind für mich 3 irgendwie auch nur. Und es war so das Grauen, diese beiden Turniere, aber dass dazwischen sogar noch um ein Haar ein Weltmeistertitel bei rausgesprungen wäre, das ist doch skurril.
Das hat das Ganze ja auch extrem verzerrt in der Wahrnehmung. Also wir reden immer von der EM 2000 als Stunde Null des Fußballs. Also wie sind wir am Ende 2014 Weltmeister geworden, indem es ja dann eine neue Jugendförderung gab? Hätte es die denn gegeben, wenn es diese Europameisterschaft nicht so deprimierend gelaufen wäre? Und die Antwort ist ja von vielen Experten, nein. Das Problem aber war, dass zwischendurch diese WM 2002 ein absolut retardierendes Moment in dieser Entwicklung war, weil man ja dachte, wow, es geht doch trotzdem. Und natürlich eine Figur ganz wichtig, die später auch in Rio zum entscheidenden Faktor werden sollte oder in Brasilien: Miroslav Klose war plötzlich da. Also es gab ja plötzlich in 2002 auch ein neues Gesicht. Also man konnte sich an Klose, dem damals, glaube ich, 22-Jährigen, ja nochmal hochziehen. Und dazu hatte man Ballack und war im Finale auch noch mit Bernd Schneider, dem weißen Brasilianer, sogar noch das bessere Team, was ja die eigentliche Ironie des ganzen Turniers war. Also dass man sich 3x1-0 durchgewurschtelt hat und am Ende war man gegen die Brasilianer, die dann 2-0 gewonnen haben, noch das spielstärkere Team. Ich fand das so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die ganze Entwicklung wäre nochmal beschleunigt worden, wenn es 2002 nicht gegeben hat, was ein absolutes Blendwerk war, weil wir ja auch diesen absoluten leichten Turnierbaum hatten.
Ich finde aber insgesamt, wenn man mal 2000 als Aufhänger nimmt für bessere Zeiten im deutschen Fußball, da muss man ja auch sagen, ist ja die ganze Zeit davor, also 96, vor allem als großer Höhepunkt mit dem dritten EM-Titel, war ja so fußballerisch auch keine wirkliche Augenweide. Da hatte man auch irgendwo, was 2000 dann die Rumpelfußballer waren, waren ja 96, das Spiel gegen England im Halbfinale, war jetzt an sich ja auch kein Spiel, was technisch unfassbar hoch versiert war. Und mit 2000 hat ja dann auch die internationale Konkurrenz dem Deutschen Fußballbund aufgezeigt, hey, es muss schneller nach vorne gehen, ihr braucht irgendwie spielstärkere Akteure, mehr über die Flügel. Conceição war ja ein perfektes Beispiel, also mit seinen 3 Treffern. Und trotzdem war 2002 für mich dann eher so das Ding, wir hatten eben dann 2 Weltstars. Wir hatten Oliver Kahn und Michael Ballack und die haben uns durchs Turnier getragen. Aber spielerisch war das ja dann auch im Vergleich zu 2004 mit Schweini und Poldi auch noch nicht das, auch noch nicht die Revolution, über die damals oft gesprochen
wurde. Nein, die Revolution brauchte ja auch ihre Zeit. Aber wenn man überlegt, also du hast den EM-Titel 96 angesprochen, das war ja noch eigentlich ein Nachglühen der WM 90 plus die absolute Blüte von Matthias Sammer. So, 94 war nicht gut, 98 war Christian Wörns und 2000 war dann halt diese Europameisterschaft. Das hatte sich ja angekündigt. Der Fußball war schlecht. Was man aber sagen muss in diesem ganzen Erweckungs- und Wiedergeburtsmythos des deutschen Fußballs ist ja, jetzt wird diese Europameisterschaft 2000 heute als Stunde Null glorifiziert und mystifiziert. Also dann ging es los, dann fällt der Name Gerhard Mayer-Vorfelder und plötzlich bist du bei den Nachwuchsleistungszentren. Das ist ja so gar nicht richtig. Da wurde eher ein Scheitern, ein großes Versagen zu einer Katharsis umgedeutet, um es besser ertragen zu können. Aber eigentlich hatte die Revolution schon in den Jahren davor begonnen. Nur hat es keiner mitbekommen. Also es gab 1990 einen Kongress für Jugendtrainer. Und in dieser Zeit wurde dann schon beschlossen, dass jeder Bundesligist und auch jeder Zweitligist, glaube ich, ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss in den Jahren danach. Also das fing dann, glaube ich, an, installiert wurden die ersten in 2001, 2002. Das wurde aber beschlossen Monate vor der Europameisterschaft 2000. Nur diesem ganzen, sagen wir mal, diesen Beginn einer leichten Revolution spielte natürlich dieses desaströse Ausscheiden der Nationalmannschaft in die Hände, weil dann sah erst die Weltöffentlichkeit dieses Debakel, also dann wusste die Weltöffentlichkeit um den Zustand des deutschen Fußballs und plötzlich wusste es der deutsche Fußball auch selbst. Angefangen hatte es ja vorher. Und noch was kommt hinzu, wenn man sich an diese Zeit erinnert, nicht nur, dass diese Nachwuchsleistungszentren schon beschlossen wurden, aber auch die Revolution im deutschen Fußball hatte leise begonnen, nämlich bei Vereinen, bei denen man es gar nicht mitbekommen hat, weil sie immer so in einem Abseits war, eher dritte Liga, eher zweite Liga. Also erinnert euch, 96 fing Wolfgang Frank in Mainz an, beziehungsweise er fing an, in Mainz mit der Viererkette zu spielen. Da gab es ein Trainingslager auf Zypern, da haben die 3 Wochen lang nur Verschieben geübt, indem sie um Stangen rumgelaufen sind, in der zweiten Liga. Und da hat sich Mainz entwickelt vom Schlusslicht zum Tabellenführer unter Wolfgang Frank, der unbedingt 96 bei einem Zweitligaclub, den damals niemand wahrgenommen hat, Viererkette spielen wollte. 2 Jahre später war der damals der Ulmer Trainer, Ralf Rangnick, im aktuellen Sportstudio zu Gast und hat, ist ja weltberühmt, an seinem Flipchart oder was das da war, allen als Professor die Viererkette erklärt. Das heißt, es ging ja schon los. Es war sozusagen so in den späten 90ern hatte die Revolution langsam begonnen und die EM 2000 war dann der finale Brandbeschleuniger dafür, dass man diesen Weg dann auch tatsächlich gegangen ist.
Mir kommt es immer so ein bisschen vor, wenn ich so an die Zeit drüber nachdenke, dann ist es so ein bisschen wie in der Medizin, wenn man sagt, ja, es muss immer erstmal schlechter werden, bevor das Medikament dann hilft. Man hätte es eigentlich gerne gehabt, aber vielleicht hat man es einfach falsch verschrieben. Wenn gleich Deutschland 2004 dann plötzlich wieder Europameister gewesen wäre, wäre es auch recht gewesen. Aber deswegen ist für mich eigentlich der richtige Startpunkt, ich glaube 2004 waren Schweinsteiger und Podolski dabei, ja, oder? Und das waren natürlich genau, dann auch dementsprechend die Spieler, die man wirklich hat verwenden können und gebrauchen können. Das war davor halt einfach nicht immer da.
Verrückterweise, weißt du, in welchem Spiel Schweini und Poldi debütiert haben? Ganz aktuell, weil in dieser Woche ja auch noch Europameisterschaft ist.
Das war
50. Jubiläum Deutschland-Ungarn.
Ach was.
Ja, das waren die Debüts von Poldi und Schweini. Damals, 2004, kurz vor der Europameisterschaft. Und das ist natürlich, aber die beiden waren ja eher so ein Glücksfall. Also natürlich kann man heute sagen, viele spätere Weltmeister wurden in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. Aber Poldi und Schweini waren da damals, glaube ich, 18 Jahre alt. Dann hätten die ja eine Ausbildungszeit von 14 bis 18 gehabt. Ich glaube, das reicht für die Weltklasse dann nicht. Die waren eh gut. Die waren eine Anomalie in der ganzen Geschichte, so wie es auch Deisler kurze Zeit war. Weil wir haben ja immer Talente produziert. Irgendwann kam dann eben auch noch Miroslav Klose dazu. Du hast ja auch in der Rumpelfußball-Ära immer 2, 3 gute Fußballer gehabt. Nur die Schwemme begann halt erst danach eben. Dann 2010, als sich 10 oder 2009 eigentlich bei der U21-Europameisterschaft in Schweden, als dann die halbe spätere Weltmeistermannschaft aufgelaufen ist unter Horst Rubesch, da hat man dann gesehen, was 9 Jahre Leistungszentrum mit dem deutschen Fußball veranstaltet haben.
Und so sehr also das ganze Professionelle und die neuen Strukturen ja über die letzten Jahre dann ja auch gefeiert wurden, dass man eben dann 2009 eben so einen Kader an den Start gebracht hat, ist ja, wie ich finde, so in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder so dieses generelle Mindset angefochten worden. Also brauchst du die Laptop-Trainer, brauchst du dieses Systematische, werden die 1-zu-1-Spieler nicht mehr ausgebildet, darf sich so der Unterschiedsspieler, wie man so gerne sagt, mit seinem eigenen Charakter im Kollektiv nicht mehr hervortun. Irgendwo zeigt das ja auch, dass am Ende, egal wie du es machst, irgendwo ist wahrscheinlich nicht einen Königsweg gibt, oder?
Ja, ich glaube, es gibt da einige Parallelen. Also Bierhoff hat damals nach dem Ausscheiden in Russland, glaube ich, noch aus Watutinki verlautbaren lassen, die größten Fehler macht man im Erfolg. Und das ist, glaube ich, genau so in den 90ern gewesen, wie dann eben nach dem Weltmeistertitel 2014. In den 90ern hat man gedacht, ey, wir sind Weltmeister geworden, Vize-Europameister, nochmal Europameister, wir spielen das ewig so weiter. Es reicht, mit dem Libero zu spielen. Das ist ja auch, ich meine, sinnbildlich dafür steht ja Lothar Matthäus, der mit 39 nochmal diese EM 2000 gespielt hat. Wir haben ja gedacht, das geht ewig so weiter. Matthäus spielt immer, es reicht, den Libero zu haben, einfach weil wir den Libero erfunden haben. Und dann reicht es eben mit deutschen Tugenden, mit reiner Kraft und reinem Willen, den Gegner niederzuringen. Während andere Länder, Spanien damals, Frankreich dann auch, uns längst überholt hatten. In der Jugendförderung, in der Talent Mitarbeit im Technik- und im Taktiktraining. Und deswegen sage ich ja, es war total wichtig, dass es Rangnick gab, Wolfgang Frank, all die anderen Vorreiter in dieser Zeit, die dann auch den Nährboden gelegt haben, dass all die Talente, die wir ausgebildet haben, auch noch einen modernen Fußball gelernt haben. Jetzt, die Parallele zu 2014, ist natürlich, du bist wieder Weltmeister. Da hinzu kommen noch 2013 hatten wir ein deutsch-deutsches Finale in der Champions League. Wir dachten ja wieder, der deutsche Fußball ist auf Jahre hinaus, oder die deutsche Mannschaft ist auf Jahre hinaus nicht zu besiegen. Und dann machst du Fehler. Dann wird es wieder immer weiter so. Dann reicht es vielleicht, 4 Innenverteidiger hinten zu haben. Dann reicht es, dass man sagt, wir haben eine Offensive, da kann jeder alles. Ja, was wir nicht können, ist Außenverteidiger und Mittelstürmer. Die hätte man dann in der Zeit vielleicht mal ausbilden sollen. Aber es ging ja auch so. Also, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Es ist genau das Problem. Wenn es so gut funktioniert, warum etwas ändern? Und deswegen sehe ich auch die aktuelle Europameisterschaft 2021, wie die deutsche Mannschaft spielt, als großen Reflex auf 2018, weil man eben rechtzeitig gemerkt hat, hier läuft was falsch. Wir müssen was ändern.
Lukas, ich wollte genau darauf hinaus gerade, weil es natürlich für uns alle, die wir hier sitzen, momentan leicht ist, darüber zu sprechen, was ab 2006 super lief, weil es davor die Jahre nicht so ideal lief. Jetzt gucken wir zurück, 2018 war nichts. Es kann immer noch passieren, dass im Endeffekt die EM 2020 oder 21 irgendwann mal nicht so gut in Erinnerung bleiben wird. Und dann ist doch die Frage, wie entwickelt sich der moderne Fußball weiter? Also was hätte man quasi jetzt schon machen müssen, damit man nicht in 5 Jahren sagt, ach shit, das haben wir wieder mal verschlafen. So wie eben 2004 meinetwegen oder 2000.
Ich glaube, wir haben eine Menge verschlafen. Das siehst du eben daran, dass die neuralgischen Punkte des modernen Fußballs, wir haben nicht so gut besetzen. Wir haben keinen echten Sechser auf Weltklasseniveau. Wir haben keine
Kimmich schon, aber der darf da nicht spielen.
Ja, aber der ist ja auch eher ein Achter. Du brauchst ja noch einen. Also Weltklasse auf einer 6 ist für mich ein Kanté. So, also das ist Makelele, also diese Tradition, ein Casemiro. Also dieses, was. Also da fehlt so ein Stück. Also es gibt ja so ein paar, eben was ich sage, ein paar neuralgische Punkte. Außenverteidiger irgendwie funktioniert nicht. Man muss immer entweder Kimmich oder Lahm klonen. Dann der klassische Neuner ist irgendwie in einem eigentlich traditionellen Neunerland wie Deutschland, gibt es den irgendwie nicht. Aber was uns der Europameistertitel der U21 gezeigt hat jetzt im Jahr, ist, dass wir irgendwie trotzdem vom Glück der Talente weiterhin geküsst sind, also zumindest noch in dem Jahrgang, und dass wir zumindest, und das glaube ich, für die M2024 eine richtig starke Mannschaft auf den Platz bringen. Wenn du überlegst, Lukas Mecha, Musiala, Wirtz, Havertz, Gnabry, Sané, das Kimmich ist ja dann auch noch nicht zu alt, um Fußball zu spielen. Also wir haben jetzt nochmal eine Generation, die wirklich alles gewinnen kann, wenn sie richtig gecoacht wird und wenn noch ein paar Talente dazukommen. Was dann allerdings in der Generation danach passiert, das werden wir erst sehen. Und das ist dann natürlich der Fehler aus den Jahren, sagen wir mal, 2014 bis 2022.
Und Lukas, ohne es zu merken, hast du eben gerade mal wieder perfekt bewiesen, was auch Nachholspiel ausmacht. Denn du hast vor ein paar Minuten über dieses Testspiel Deutschland-Ungarn gesprochen, 2004, in dem Podolski und Schweinsteiger in der Nationalmannschaft debütiert haben. Wer war damals natürlich ungarischer Nationaltrainer?
Na, Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, ja. Der 39-Jährige, der die Euro 2000 wie kein anderer schlecht
geprägt hat. Der auf dem Fenster stieg und dann wieder zurückkam als Libero.
Ja, aber ey, der Gedanke ist mir nämlich vorhin entfallen, was ja das Verrückte ist, weil wir gerade gesagt haben, Junge, ey, dieser internationale Fußball, da fahren die Deutschen mit dem 39-jährigen Matthäus zur EM und denken, sie können mit dem Libero nochmal Europameister werden. Was haben die Griechen 4 Jahre später gemacht? Ja. So, ich glaube, Dallas hat ja auch einen klassischen Libero gespielt unter Rehagel und das hat funktioniert. Also du siehst, es kann diese Anomalien geben, aber trotzdem finde ich die Parallelen in dieser Zeit, also späte 90er und späte 10er Jahre, doch eklatant.
Rehagel, der wohlgemerkt nach diesem Vorrundenaus 2000 von der Beerdigung des deutschen Fußballs gesprochen hatte. Lukas, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit uns den Blick nach vorne gerichtet hast. Und wir können ja eigentlich sagen, sieht ja momentan ganz gut aus im deutschen Fußball. Ein weiteres EM-2000-Debakel brauchen wir also nicht. Danke dir.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Es ist schon interessant, wie sich aufgrund eines Turniers, aufgrund eines Tiefpunkts dann doch sehr, sehr viel entwickeln kann. Obwohl, das habe ich ja eben schon gesagt, diese Entwicklung auch nicht wirklich kontinuierlich in meinen Augen gewesen ist.
Nee, richtig. Und vor allem ist es ja auch, das hat Lukas ja auch ganz schön gesagt, immer gefährlich fast, wenn auf so einen Tiefpunkt, Rehagel und Heinkes haben es ja vorhin einen absoluten Tiefpunkt genannt, schöne Grüße an Waldi Hartmann und Rudi Völler, wenn dann mal ganz kurz nochmal so Hoffnung aufkeimt, siehe WM 2002, dass das viel kaputt machen kann. Denn wer weiß, vielleicht wäre der positive Trend in Deutschland noch schneller gekommen, wenn man 2002 auch früh ausgeschieden wäre. Denn das Potenzial oder beziehungsweise die Chance war ja da, wenn man eben nicht irgendwie Saudi-Arabien 8-0 abgeledert hätte, sondern da wäre ein schwierigerer Gegner gewesen und man hätte eben nicht 1-0, 1-0, 1-0 bis ins Finale gespielt. Dann wäre man da auch rausgeflogen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte es dann irgendwie einen schnelleren und früheren Umbruch gegeben. Denn dann wäre auf jeden Fall Rudi Völler, der ja dann auf Erich Ribbeck folgte, wäre ja dann auch deutlich früher rausgeschmissen worden. Vielleicht hätte Klinsmann dann schon früher übernommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber es ist diese Jahre zwischen 98 und 2004 sind wirklich ganz, ganz düstere Jahre, aus spielerischer Sicht zumindest. Obwohl man beispielsweise mit Leverkusen im Champions-League-Finale ein Top-Team hatte, wo auch einige deutsche Spieler dabei waren, aber
da hat auch Bayern die Champions-League gewonnen in der Zeit.
Stimmt, und ja, stand auch einmal im Finale. Eben. 99 Finale, 2001 im Finale und gewonnen. 2002 Leverkusen fast gewonnen, beziehungsweise halt. Und
2004 war das Finale immerhin in Schalke.
Ja, aber es ist doch verrückt, oder? Das ist ja, nichts aber, damit aber, zu tun hat, wie gut deine Nationalmannschaft
ja,
ist.
Ja, aber es zeigt ja und beweist, finde ich ja auch immer wieder, dass Fußball am Ende auch immer eine Frage der Perspektive und auch des Moments ist. Also für mich ist ein Turnier ein großer Moment. Da kann einfach sehr viel von vornherein schieflaufen, so wie bei der deutschen Auswahl. Oder es ist einfach so ein Flow gegeben. Frankreich hat dann 2000 am Ende gewonnen. Und Frankreich ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen der Indikator für diese Überschrift, für dieses Fazit, der Fußball hat sich weiterentwickelt, ist schneller geworden, mit den Spielern, die Frankreich damals hatte, die ja 98 schon den WM-Titel gewonnen haben und damit das Ganze ja irgendwo gekrönt haben. Und dann hast du aber trotzdem in Bezug auf die Europameisterschaft dann 2004 wieder das Antimodell mit Griechenland, die dann, also wirklich mit einem Dallas hinten drin, was ja auch Lukas eben meinte, eher den destruktiven Fußball wieder gespielt haben. Und da kannst du nicht sagen, da hat sich jetzt irgendwo die Offensive durchgesetzt. Ne? Nee, das waren größtenteils 1-0 Siege. Und deshalb meine ich, sind so diese ganzen Eigenschaften, die du dann mit so einem Turnier verbindest und auch was du der deutschen Mannschaft dann so anhängst, muss man, finde ich, auch dann immer so ein bisschen in Relation setzen.
Ich finde es einfach nur verrückt, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben in Deutschland, dass wir einfach eine gute Nationalmannschaft haben,
ja,
in den vergangenen Jahren. Weil klar, das zwischen 98 und 2004, ich meine, klar, da waren wir sehr jung und erinnern uns nicht an jedes Turnier so 1A, aber als wir dann Teenager waren oder auch in unseren 20er Jahren, da war Deutschland immer gut. Das war immer automatisch Halbfinale, Finale, manchmal Weltmeister geworden, einfach mal so zwischendurch. Da gibt's Fußballfans, ich komme nochmal auf England drauf zu sprechen, die warten ein Leben lang drauf. Und wir haben das immer so mitgenommen. Ach klar, Halbfinale, ja gut, ausgeschieden. Ach, schon wieder Halbfinale ausgeschieden. Jogi, was soll das? Das ist so selbstverständlich.
Frankreich ist doch das beste Beispiel, um da jetzt auch irgendwie die Klammer zu finden, vor allem auf das, was du gerade gesagt hast mit der Perspektive, Hans. Wir haben in der Michel Platini-Folge ja gehört, dass die Franzosen in den 80ern eigentlich am Boden lagen und Platini sie um 1980 rum, 81, 82 wach geküsst hat und diese Mannschaft aus dieser Lethargie, aus wirklich einem miesen Jahrzehnt sozusagen, rausgeholt hat. Und dann ging es aber auch wieder bergab. Die sind bei der EM 92 trotz Cantona, trotz Papin, trotz Nationaltrainer Platini in der Vorrunde raus. Und dann hat es ewig gedauert, nämlich 6 Jahre, bis sie mal wieder die Weltmeisterschaft geholt haben. Und in Deutschland war es ja auch so. Ne, du hattest zwischen 98 und 2004, ne? Und dann ging es auf einmal los. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. Vielleicht ist jetzt 18 dann mal wieder so ein Dämpfer gewesen und in 6 Jahren oder so geht es wieder. Also wer weiß.
Ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, wie stark eine Mannschaft auch sein kann. Also 2000, Matthäus kam als Rentner zurück. Erich Ribbeck war alt und irgendwie auch keiner mit Strahleffekt.
61,
ja, du hast völlig recht, was das Alter angeht. Die großen Trainer sind in der Regel.
Alte Schule kann man vielleicht.
Ja,
sagen.
Genau.
Vielleicht aber, nicht alt, sondern
aber
alte
das meinte
Schule.
Ich. Aber so damals wie man hat man sagt, sich 40 ist das neue 30. Ja, auch bei Trainern, das 61 ist das neue 41.
Und aus der heutigen Perspektive hast du eben rund um die deutsche Nationalmannschaft einfach Superstars. So, du hast wirklich Spieler, die wir in den letzten Jahren also wir sagen mittlerweile, ist das normal, dass wir Leute haben, die eben im Champions-League-Finale stehen oder die 1-gegen-1 spielen können oder was auch immer. Und das war eben in diesen ganzen 2000er Jahren, finde ich, lange Zeit nicht gegeben. Und insofern ist jetzt die Bewertung auch wiederum eine andere, weil du dir eben sagst, hey, jetzt muss da echt was rauskommen, weil mit dem Team sind wir so gut wie die große Mannschaft, mit dem wir konkurrieren. Und trotzdem gibt es nach wie vor immer die große Diskussion und eben auch die Enttäuschungen.
Hans, im Gegensatz zu uns hast du dich ja in den vergangenen Tagen wirklich sehr, sehr ausführlich mit dieser relativ gruseligen Mannschaft beziehungsweise dieser gruseligen Performance bei diesem Turnier auseinandergesetzt. Hast du irgendwas gesehen bei der Recherche, wo du dachtest, ach, das war das? Irgendein Lerneffekt, irgendein Moment, den du so gar nicht auf dem Zettel hattest?
Ja, ich glaube, dass so dieses ganze, so diese ganze Entwicklung rund um diese Nationalmannschaft mit dem Wechsel Ribbeck für Vogts, mit dem Ausscheiden beim Confed Cup und die ganze Berichterstattung. Also wenn man sich YouTube anschaut, gibt es so viele typische Netzer-Delling-Momente. Es gibt Michael Steinbrecher, der dann Erich Ribbeck fast zum Ausrasten bringt, weil er bei so einem Regenspiel, ich glaube gegen Kroatien, dann immer wieder auf Bierhoff eingeht als Kapitän und sagt, der führt die Mannschaft nicht und Ribbeck versucht sich da zu verteidigen. Also im Großen und Ganzen siehst du einfach, dass sich das Unheil wirklich Monate vorher anbahnt und das, was wir dann im Turnier erleben, ist dann so gesehen nur noch die Katastrophe, um jetzt mal in der Dramaturgie zu bleiben. Und das, finde ich, ist etwas, was du heute in der Form irgendwie nicht mehr hast, weil du hast rund um die deutsche Nationalmannschaft hast du eine krasse Organisation, alles ist irgendwie verhashtagt. Du hast, finde ich, auch so in der ganzen Berichterstattung viel mehr so dieses Wir-Gefühl, so hey, großes Turnier, jetzt wollen wir irgendwie auch wieder den nächsten Titel holen. Und damals war so die kritische Auseinandersetzung gefühlt irgendwie größer, aber weil es eben auch sehr viel Anlass dazu gab.
Olli, du, was hast du
ich habe es vorhin am Anfang der Folge schon gesagt, dass Uli Stielike nicht als Assistent mit zur EM gefahren ist, hatte ich überhaupt nicht mehr irgendwie parat. Klar, man kennt ihn mit dem Sakko und der Krawatte bei dieser unsäglichen Antritts-PK, aber dass er diese Krawatte und dieses Sakko nicht mit zur EM bringen konnte sozusagen.
War, glaube ich, zu schwer für den Koffer.
Weil er Horst Rubesch, das ist ja verrückt. Also das hatte ich wirklich nicht mehr am Schirm. Alle haben ja immer wieder gesagt, ah, Rubesch, irgendwie Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich, toll, wie er das gemacht hat. Warum hat er denn nicht andere Aufgaben? Ja, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte nicht sagen können, dass er mal Co-Trainer in der Nationalmannschaft war. Bei dir, Mario, hattest du irgendwelche Aha-Momente?
Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade noch nachgeschaut. Ich wusste nicht mehr, dass England mit Deutschland ausgeschieden ist aus der Gruppenphase, sondern dass Rumänien weiterkam mit Portugal, weil Rumänien 3-2 im letzten Spiel gegen England gewonnen hat.
Nachdem, und wir beschweren uns über Deutschland.
Nachdem England 2-1 geführt hat,
ja, das heißt
2-3 verloren.
Das heißt, also Deutschland hätte ja auch ein hoher Sieg gegen Portugal, wohlgemerkt gegen die B11, ja auch gereicht, um dann noch weiterzukommen.
Und dann ging das Turnier natürlich so weiter vor sich hin. Finale darf man jetzt wahrscheinlich verraten.
Ja, also.
Das war das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das war Frankreich, Italien und das Golden Goal von David Trezeguet.
Mm.
Das war nämlich dieser Volley-Schuss.
War das so ein bisschen ähnlich wie Zidane 2002 im Champions-League-Finale gegen Leverkusen? Da war doch dieses Spiel, war das das Halbfinale, ne? Von Frankreich gegen Portugal, wo es diesen Elfmeter in letzter...
Auch ein Golden Goal gab.
Was man auch nicht vergessen darf, also interessanterweise hat Thomas Hessler gegen Portugal noch eingewechselt, sein 100. Länderspiel gemacht. Also der war im Nachhinein sehr froh, dass er noch da die 100 noch sprengen durfte. Und Lothar Matthäus hat sein letztes Länderspiel gemacht.
Da war Schluss dann?
Ja.
Gegen Portugal.
War sein 150. Länderspiel.
Ja. Sergio Conceição, heute Trainer bei?
Porto.
Richtig, dem Champions-League-Sieger von 2004. Hans, vielen, ich habe auch gerade kurz bei diesen ganzen Jahreszahlen...
Mal wieder schließt sich der Kreis.
Ja, bei den Jahreszahlen, uns haben sehr viele Leute zuletzt geschrieben, dass ich mich vor allem bei der Platini-Folge oft verheddert habe und statt, jetzt muss ich kurz aufpassen, statt EM84, WM84 und statt WM86, EM86 gesagt habe.
Die nehmen es aber ganz genau.
Ja. Also es tut mir leid, man kommt da...
Sag Knöcker von MML immer WM2000.
Ja. Man kommt da durcheinander und ihr müsst eins wissen, wir alles drei sind Journalisten. Wenn wir Mathe könnten, dann hätten wir einen richtigen Beruf. Von daher, Hans, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen?
Nö.
Der Historiker, jetzt kommt.
Ich bin jetzt nochmal bei transfermarkt.de, weil ich mir Lothar Matthäus anschaue.
Ich dachte, also, Paulo Rink.
Ja, Paulo Rink Wohlgemerkt, ne?
Noch also, dazugelernt, der hat ein Tor gegen Mallorca geschossen.
Gegen Real Mallorca geschossen. Ja. Das war Folge 94. Nächste Woche übrigens, Folge 95, da werden wir nicht über die EM 2004 reden. Irgendwann macht einen das ja depressiv, oder? Man redet über die EM 2000, dann über EM 2004. Nein, nächste Woche wird es wieder etwas positiver und erfolgreicher aus deutscher Sicht. Wir blättern im Geschichtsbuch einige Seiten zurück und reden da über einen EM-Titel der Deutschen. Welchen? Das könnt ihr euch denken, denn über zwei haben wir schon gesprochen. Von daher, danke Mario, danke Hans.
Vielleicht kommen auch die zwei nochmal.
Wo wir bei Zahlen waren, 1990, ne?
Ja.
Tschüss. Ja, genau, bis dann.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.